Aus rechtlichen Gründen können wir Ihnen im Folgenden nur das Gespräch von Klassik à la carte zur Verfügung stellen, nicht die Musik.
NDR Kultur. Klassik à la carte.
Mit Hans-Jürgen Mende. Kopfschmerzen sind eine Volkskrankheit. Die Mehrheit aller Deutschen leidet darunter. Und mit dieser Volkskrankheit und insbesondere mit der Migräne beschäftigt sich, ja, man kann fast sagen, zeitlebens unser Gast, Professor Dr. Hartmut Göbel, ärztlicher Direktor der Schmerzklinik Kiel. Schön, dass Sie da sind.
Ja, sehr gerne. Schönen guten Tag.
Herr Professor Göbel, wie sind Sie auf diese Spezialität gekommen? Sie sind Neurologe und Psychologe. Warum der Kopf? Warum der Kopfschmerz?
Das ist eigentlich schon der Hintergrund. Ich habe Medizin und Psychologie studiert, beides gemeinsam. Und da suchte ich natürlich nach einer Verbindung. Und da war der Schmerz das zentrale Thema. Ich habe meine Diplomarbeit über die Psychophysik des Schmerzes geschrieben. Wie hängen also physikalische Reize mit einem Schmerzerleben zusammen? Und gleichzeitig natürlich die physiologischen Grundlagen, die neurologischen Grundlagen des Schmerzes dabei ebenfalls in den Mittelpunkt gestellt. Und so war dann das Thema Schmerz schon eröffnet. Und so kam ich eben auch zum Kopfschmerz als den großen Schmerz, den wir alle kennen. Entweder haben wir ihn selber oder wir kennen jemanden, der Kopfschmerzen hat, Migräne, die große Volkskrankheit. Und so hatte ich versucht, wissenschaftlich zu analysieren, woher kommt er, wie entsteht er, wie behandelt man ihn. Und was ich eben gemerkt habe, wenn man eine Frage geklärt hat, eröffnen sich 10 neue und so wird man nicht fertig mit diesem Thema.
Wir haben Sie natürlich nach Musikwünschen gefragt, wie wir das immer tun. Und Sie haben sich 2-mal Musik von Richard Wagner gewünscht.
Richard Wagner hat selbst unter schwerer Migräne gelitten. Er schreibt, Migräne, Kopfschmerzen ist die Hauptplage seines Lebens. Damals kannte man den Begriff Migräne noch nicht. Auch heute ist das so. Von 10 Betroffenen wissen nur 3, dass sie an Migräne leiden, wenn sie das haben. Richard Wagner hat in seiner Not ganz viele Therapien versucht auf sich zu nehmen, ergebnislos. Er musste sogar seine Komposition abbrechen. Siegfried, mitten im 2. Akt hat er aufgehört, hat 7 Jahre die Arbeit am Ring unterbrochen. Und so zeigt sich, wie Migräne das Leben verändern kann. Und er hat in seiner Oper Siegfried sogar einen Migräneanfall wunderbar komponiert, dass man erschaudert, wie klar er das zum Ausdruck gebracht hat. Und deswegen ist er sicherlich einer der Menschen, die ausdrücken können, was Schmerzen bedeuten können.
Diese Musik, in der Richard Wagner die Migräne musikalisch komponiert hat, die hören wir jetzt gleich. Aber jetzt hören wir erstmal etwas, was etwas erfreulicher ist. Den Auftritt des Siegmund, erster Aufzug der Walküre, Winterstürme wichen dem Wonnemond, Klaus-Florian Vogt singt. Klaus-Florian Vogt als Siegmund im ersten Aufzug die Walküre von Richard Wagner, eine Aufnahme mit dem Orchester der Deutschen Oper Berlin unter der Leitung von Peter Schneider. NDR Kultur, Klassik à la carte. Gast ist Professor Dr. Hartmut Göbel, ärztlicher Direktor der Schmerzklinik in Kiel, spezialisiert auf Kopfschmerzen, auf Migräne. Und wir haben es kurz angesprochen, im Siegfried hört man das und wie Wagner Kopfschmerz hatte. Und Sie erklären uns dann, was hier zu hören ist aus ärztlicher Sicht. Ja, da hört man sowas brummeln, was Dunkles, was Unheimliches, Professor Göbel.
Ja, wir hören hier das Paukentremolo gleich zu Beginn. Es meldet sich etwas an, es kündigt sich etwas an. Tatsächlich läuft die Migräne in verschiedenen Phasen ab. Wir sprechen von den Ankündigungssymptomen. Es ist noch kein Anfall, aber die Zündschnur klimmt schon. Der Patient merkt schon, da tut sich etwas. Man hört das Pulsieren leicht im Kopf, ohne dass es pocht und hämmert, aber es ist bemerkbar. Die Muskeln spannen sich an, man ist auch irgendwie abgelenkt, man ist gereizt, man ist genervt und die Umgebung merkt schon, er reagiert heute anders, der Betroffene. Und so ist das ganz unterschwellig noch. Und genauso unterschwellig, ganz uncharakteristisch fängt jetzt dieser erste Akt an und man wird eingelebt quasi, einempfunden in das, was der Betroffene jetzt gerade wahrnimmt. Und Richard Wagner saß in seinem Gartenhaus, komponiert, es ging musikalisch nicht sehr gut. Er hatte keine großen Einfälle, wie er in sein Tagebuch schreibt. Und daneben war auch noch ein Blechschmied, wie er schrieb, und der hat gehämmert und er hat ihn auch noch genervt und abgelenkt. Und da kam ihm jetzt die grandiose Idee, das kombiniere ich einfach. Also das ist explizit in seinen Aufzeichnungen so beschrieben. Und genau das kriegen wir jetzt mit. Er beschreibt auch, dass er von nervösen Kopfschmerzen geplagt wird die ganze Zeit, die ihn hindern zu komponieren. Und in dieser Not hat er nun diese wunderbare Idee, ich komponiere jetzt diesen Kopfschmerzanfall in allen seinen verschiedensten Darstellungen
Und das hören wir jetzt auch im Vorspiel, also im weiteren Verlauf dieses Vorspiels zu Siegfried, wie Richard Wagner den weiteren Verlauf seiner Migräne beschrieben hat musikalisch. Ja, da hört man einen dumpfen Schmerz, aber auch einen stechenden, wenn man das mal so beschreiben möchte.
Es sind alle Schmerzcharakteristika vorhanden. Pulsieren, pochen, hämmern. Wir haben ja während der Migräneattacke eine sehr starke Schmerzempfindlichkeit an den Adern der Hirnhäute. Es ist ähnlich wie bei einem Sonnenbrand. Da tut plötzlich der Pullover weh. Die Berührung auf der Haut tut weh. Und so ist es auch bei der Migräne. Wir haben an den Häuten der Arterien der Hirnhäute diese hohe Empfindlichkeit. Jede Erschütterung, jeder Pulsschlag tut weh. Man hört es nicht, sondern man fühlt es schmerzhaft. Jede Bewegung tut weh. Deswegen legt man sich ja auch im Migräneanfall hin und bewegt sich nicht. Und genau das bringt Richard Wagner hier ganz charakteristisch zum Ausdruck. Als ich das damals hörte in Lübeck, in der wunderbaren Inszenierung von Pilavachi, traute ich meinen Augen, meinen Ohren nicht. Und ich fragte meine Frau, als wir dann in der Pause waren, wie kann das sein? Richard Wagner musste das selbst erlebt haben, sonst hätte er das nie so komponieren können. Und zu diesem Zeitpunkt war es noch nicht klar, ob Richard Wagner an Migräne litt. Ich habe dann seine Tagebücher gelesen und auch die Aufzeichnungen von Cosima, seiner zweiten Frau. Und da wimmelte es nur so vom Berichten über seine Kopfschmerzen, die er als Hauptplage seines Lebens eben beschrieb. Richard Wagner litt an schwerer Migräne und das führt wohl auch zum Geheimnis seines Nervensystems. Wie kann es möglich sein, dass ein Mensch eine solch grandiose Musik komponierte? Was muss in ein solches Nervensystem vorgehen, dass man solche Einfälle hat? Und wir wissen heute, dass Migräne eine ganz besonders große Leistungsfähigkeit des Gehirns produzieren kann. Viele berühmte Menschen, Musiker, Wissenschaftler haben Migräne erlitten und haben offensichtlich auf der Basis eines solchen kreativen Nervensystems dann solche wunderbaren Begabungen entwickelt und auch Kreatives schaffen können.
Viele Menschen, die unter Migräne leiden, die müssen bei einem Anfall dann im Dunkeln sein. Das heißt, sie müssen eigentlich die Außenreize so weit reduzieren, wie es irgendwie geht. Richard Wagner kennen wir immer mit dieser Kappe, mit dieser Mütze. Hat das vielleicht ein Zeichen für Sie, dass es damit zusammenhängen könnte?
Das ist ja auch alles etwas ganz Kurioses. Er trägt selbst in geschlossenen Räumen immer diese Mütze. Und man kann sich fragen, wieso macht er das eigentlich? Es war ja bestimmt nicht kalt, selbst im Sommer. Wir wissen, zu dieser Zeit gab es zur Vorbeugung von Kopfschmerzen keine andere Möglichkeit, außer den Kopf zu wärmen. Das war in der Volksmedizin bekannt. Übrigens schreibt er auch, dass seine eigene Mutter ständig ein Kopftuch trug. Er kannte seine Mutter gar nicht als junge, schöne Frau, so bemängelt er und bedauert das und unterschreibt er, dass sie das wegen eines nervösen Kopfleidens getragen hat. Also ist anzunehmen, dass auch die Mutter an Kopfschmerzen litt. Richard Wagner hat das dann weitergeführt mit seiner etwas maskulinen Form der Kopfbedeckung und hat das ganze Leben eben zum Schutz von seinen Kopfschmerzen dann getragen.
Da kommen wir auf einen anderen Punkt. Sind Migräne erblich?
Ja, die genetische Besonderheit bei der Migräne ist heute bekannt. Gerade in diesem Jahr wurde eine internationale extrem umfangreiche Studie publiziert, die größte Migräne-Studie aller Zeiten überhaupt, wo die führenden Kopfschmerzzentren alle ihre Daten zusammengebracht haben. Und wir wissen jetzt, dass die Migräne einerseits entsteht durch vaskuläre Veränderungen im Nervensystem. Die Energieversorgung der Gehirnzellen wird offensichtlich verändert durch diese genetische Ausstattung, gleichzeitig aber auch die Übertragung von Botenstoffen im Nervensystem verändert. Und da sind wir eigentlich auch schon beim Punkt, das Gehirn von Migränepatienten braucht enorm viel Energie, um all diese Leistungen zu bringen. Und wenn eben nicht genügend Energie da ist, dann kann das Nervensystem diese Leistungen nicht erbringen. Ein Beispiel ist Marie Curie, die hatte ganz schlimme Migräneattacken, wollte als 20-Jährige ihren ganzen Beruf, ihr ganzes Studium an den Nagel hängen und hat dann später aber die 2 wissenschaftlichen Nobelpreise bekommen als einziger Mensch auf dieser Welt. Zeigt nochmal, welche großartigen Möglichkeiten auch möglich sind, wenn man Migräne hat.
Ich lese ja gerne Biografien aus dem 19. Jahrhundert, da ist immer von der Nervenüberreizung die Rede. Kann hinter dieser Nervenüberreizung auch eine Migräne stecken?
Ja, tatsächlich ist es so, das Verständnis der Migräne war früher ja kaum da. Wir wussten überhaupt nicht früher, was ist das, was passiert da im Kopf. Und viele berühmte Menschen, die das dann auch eben in der Literatur, in der Musik, in der Kunst wiedergespiegelt haben, haben an Migräne gelitten. Hildegard von Bingen ist ein solches Beispiel. Sie hatte ja Visionen, hatte Auren, wie wir heute meinen, gehabt. Seherscheinungen, die sie glaubte, dass das göttliche Visionen sind, Zickzacklinien im Gesichtsfeld, die sie auch gemalt hat. Und hier zeigt sich an ganz vielen Beispielen, dass eben Migräne hier immer wieder der Hintergrund ist. Das gleiche bei Picasso, er hat Bilder gemalt, die mit zickzacklinienförmigen Strukturen verbunden sind, wo die Gesichter auch vertikal verschoben sind. Und das ist auch ganz charakteristisch für die Migräne-Aura. Auren sind neurologische Vorboten der Migräne-Schmerzen, die etwa eine Stunde vor der Attacke auftreten, vor den Kopfschmerzattacken, und die mit Sehstörungen einhergehen. Und auch da zeigt sich immer wieder, dass das Gehirn uns Dinge gibt, die wir wahrnehmen können. Und wenn man Glück hat, kann man sie als Künstler dann eben ausdrücken, in Musik umsetzen, wie das Richard Wagner wunderbar gemacht hat.
Leiden Sie selbst an Migräne? Sind Sie selbst betroffen?
Migräne ist eine Volkskrankheit und über 95% aller Menschen kennen Kopfschmerzen. Ich kenne die auch, habe als Schüler immer wieder solche Phänomene erlebt. Gott sei Dank ist das heute nicht mehr ein Problem. Man muss auch Kopfschmerzen haben, sie schützen einen. Ja, wenn ich zu viel getrunken habe, schlecht gelüftete Räume besucht habe, zu lange gearbeitet habe, sagt der Schmerz, mach das nicht, hör auf, lebe gesünder, gerne frische Luft, rauche nicht, trinke nicht. Und das alles ist auch das Positive am Schmerz. Schmerz vermittelt uns also auch eine gesunde Lebensweise und deswegen gehört er auch zum Leben dazu und zeigt uns, wie wir besser gesund bleiben können. Wir unterscheiden heute über 367 verschiedene Hauptformen von Kopfschmerzen. Und da gibt es zwei unterschiedliche Hauptgruppen. Das sind die primären Kopfschmerzen, das sind eigenständige Kopfschmerzerkrankungen. Die sind also durch eigenständige Mechanismen bedingt. Dazu gehört die Migräne, der Spannungskopfschmerz und der Clusterkopfschmerz. Die entstehen wiederum durch völlig eigene Mechanismen, gerade in der Genetik, in den Erbanlagen. Da braucht man also keine andere Ursache. Dann gibt es die sekundären Kopfschmerzen, die sind jetzt symptomatisch bedingt. Beim Bluthochdruck, beim Hirntumor, beim Schlaganfall, bei Stoffwechselstörungen können die auftreten. Hier behandelt man die zugrunde liegende Erkrankung. Und bei all diesen verschiedenen Kopfschmerzformen entsteht der Schmerz durch ganz unterschiedliche Bedingungen. Er kann entstehen zum Beispiel durch einen Druck auf das Gehirn selber, beim Hirntumor. Er kann entstehen durch einen Unterdruck, zum Beispiel bei einer Lumbalpunktion, wenn man Nervenwasser abzieht, dass das Gehirn Wasser zu wenig Druck hat. Er kann aber auch entstehen durch Entzündungen. Also es gibt ganz verschiedenste Mechanismen und das macht auch die Behandlung so komplex. Auf der anderen Seite muss man heute sagen, dass man Kopfschmerzen sehr, sehr gut behandeln kann. Es gibt sehr viele effektive Möglichkeiten in der Therapie. Und deswegen sollte man sich eine klare Diagnose machen lassen und kann dann aufgrund der Mechanismen, die den Schmerz bedingen, auch eine effektive Therapie dann finden.
Was ist denn normal an Kopfschmerzen? 3-mal im Monat oder 10-mal oder gar nie?
Sorgen sollte man sich immer dann machen, wenn man ganz neue Kopfschmerzen hat, die man bisher noch gar nicht kannte. Gerade der Kopfschmerz wie noch nie, so heißt er auch, kann lebensbedrohlich sein. Eine Hirnblutung, ein Gefäß platzt und es blutet in das Gehirn hinein. Und da kann man tatsächlich auch an diesem Kopfschmerz sterben. Und wenn also ein Kopfschmerz wie noch nie auftritt, unbedingt zum Arzt gehen und sich beraten lassen. Kopfschmerzen, die aber immer wieder auftreten, wenn man nicht weiß, wodurch entstehen die, wenn man kein Konzept hat, wenn man keine effektive Behandlung hat, oder wenn Kopfschmerzen auch immer mehr werden, sollte man unbedingt den Arzt befragen. Und wenn Kopfschmerzen mit neuen Symptomen auftreten, wie zum Beispiel Nackensteifigkeit, mit Fieber, mit Schüttelfrost, mit Muskelschmerzen, immer dann muss man von sogenannten gefährlichen Kopfschmerzen ausgehen, die unbedingt ärztlich abgeklärt werden müssen.
Maria Joa Pirisch mit Walzer für Klavier, Opus 64, Nummer 3 in Astor von Frédéric Schopfer. Klassik à la carte. Unser Gast ist Professor Dr. Hartmut Göbel, ärztlicher Direktor der Schmerzklinik in Kiel, die sich spezialisiert hat auf Überbegriff, sagen wir mal, Kopfschmerzen, Migräne, Clusterschmerz. Was ist dieser Clusterschmerz?
Ja, Clusterkopfschmerz ist eine der grausamsten Kopfschmerzformen. Und das ganz Schlimme für die Betroffenen ist, dass man noch nicht mal einen Namen hat dafür. Und dass man auch in der Regel es sehr schwer hat, eine Diagnose zu bekommen. In Mittel dauert es 8 Jahre, bis man überhaupt weiß, was das eigentlich ist. Viele lassen sich die Zähne ziehen, die lassen sich operieren und verzweifeln. Früher sagte man auch Suizidkopfschmerz, weil viele Menschen konnten überhaupt damit nicht mehr existieren und leben. Cluster-Kopfschmerz kommt aus dem Englischen. Der Begriff heißt Haufenkopfschmerz. Es sind zeitlich gehäuft auftretende Attacken. 6 bis 8 Wochen, plötzlich im Frühling oder im Herbst, treten am Tag 3 Attacken auf, 6, 8 Attacken auf. Die dauern 30 Minuten bis zu 3 Stunden. Es beginnt und hört also wieder auf. Und die sind einseitig, sind um das Auge herum. Das Auge ist rot, es tränt. Man weint quasi auf ein Auge. Die Nase läuft, die Nase ist verstopft. Und es sind extrem schwere Schmerzen. Die Betroffenen beschreiben das, als ob man mit einem Messer von hinten in das Auge hineinsticht. Und man ist motorisch total unruhig. Man kann also nicht wie bei Migräne im Bett liegen und bewegt den Kopf nicht. Das Gegenteil ist der Fall. Man läuft umher, ist völlig angetrieben von diesem Schmerz und kann also überhaupt keine Ruhe finden. Es hört Gott sei Dank nach 3 Stunden wieder auf, aber dann kommt schon nach 4, 5 Stunden der nächste Anfall und die Menschen sind völlig in Panik und wissen überhaupt nicht mehr, wie sie existieren können. Erstaunlicherweise betrifft das meist Männer, weniger Frauen. Und auch interessanterweise, gerade bei Clusterkopfschmerz kommen die Männer meistens mit ihrer Partnerin zur Sprechstunde, weil gerade die Angehörigen sehr, sehr betroffen sind. Unsere Muttersprache kennt kein Wort für diesen schweren Kopfschmerz. Wir sehen also noch, wie wir da am Anfang sind. So ähnlich war es vielleicht vor 100 Jahren bei anderen Kopfschmerzformen, als wir noch gar keinen Begriff hatten für Migräne oder für andere Kopfschmerzen. Heute können wir die genau differenzieren. Das ist überhaupt eines der erstaunlichsten Entwicklungen, dass wir genaue Begriffe haben und erst durch diese Begrifflichkeit wir jetzt wissenschaftlich untersuchen können, woher kommen diese Anfälle, wie entstehen sie und wie behandeln wir sie.
Viele Menschen, die unter Migräne leiden, leiden auch unter ihrer Umwelt und unter so Sprüchen wie stell dich nicht so an oder nimm eine Tablette oder jetzt du wieder mit deiner Migräne, das ist ja geradezu sprichwörtlich geworden, die Migräne.
Diese Meinung gibt es noch, das ist Unverständnis und Ignoranz. Viele Menschen können sich da überhaupt nicht hineindenken, hineinleben. Und erst wenn man den Schmerz mal erlebt hat, weiß man, was das bedeutet. Wenn man einmal Zahnschmerzen hatte, und die meisten Menschen kennen den, und man sich einfach vorstellt, das hört nicht mehr auf, er geht nicht mehr weg. Man geht zum Zahnarzt, der findet nichts und der Schmerz bleibt und bleibt und bleibt und immer wieder tritt er auf. Und was das mit einem selber macht, und deswegen gehört Schmerz ja auch zu lebensveränderten Bedingungen. Man wird gefoltert, man bekommt Hirnwäsche durch Schmerzen, man ändert seine Persönlichkeit und die Grausamkeit vom Schmerz, der nicht behandelt wird, das ist immer wieder Gegenstand der Menschen, die ihn erleben. Johann Sebastian Bach hat das ja auch sehr gut in seinem Lied O Haupt voll Blut und Wunden, voll Schmerz und voller Hohn ausgedrückt. Er zeigt hier ganz deutlich
Hohn, ja.
Und Hohn. Ja, und dann geht es ja weiter. O Haupt zum Spott gebunden mit einer Dornenkrone. Der Hohn und der Spott, die Verachtung, die Ignoranz, alles das hier kommt hier in diesen 4 Zeilen zum Ausdruck. Und das erleben Kopfschmerzpatienten, Schmerzpatienten auch heute noch. Und da ist es Aufgabe der Wissenschaft, dagegen zu wirken, Hilfe zu finden, Lösungen zu finden, Therapien zu finden, dass das nicht passiert. Gerade beim Kopfschmerz ist das so. Wenn man Rückenschmerz hat, ist das auch schlimm. Das tut aber weh an einer lokalen Stelle. Das Empfinden, das Erleben, das Denken, das Fühlen, das ist da nicht so im zentralen Mittelpunkt. Wenn ich aber mit meinem Nervensystem erleben muss, arbeiten muss, denken muss, meine Kinder erziehen muss, Partner für meinen Partner sein muss, überhaupt alles organisieren muss und jetzt dieser Schmerz in diesem Erleben, in dieser Welt drin ist, dann geht alles aus dem Fugen und deswegen ist eine effektive Migräne- und Kopfschmerztherapie so ein zentraler, wichtiger Punkt auch für unser Gesundheitswesen.
Das Psychologische, stelle ich mir vor, hat auch eine ganz, ganz große Bewandtnis.
Einen ganz, ganz großen Punkt hat das, weil natürlich die Menschen auch hier den Halt wieder suchen müssen und finden müssen. Gerade bei Kopfschmerzen ist das ein riesiges Problem. Schmerz entsteht im Erleben und zeigt sich im Verhalten. Und das ist auch schon wieder das Manko. Die Medizin eigentlich möchte ja gerne so ein Koordinatensystem haben, ein XY-System, möglichst mit der Bildgebung etwas abbilden. Im physikalischen Zentimeter-Gramm-Sekunden-System die Dinge wahrnehmbar machen. Das geht beim Schmerz nicht. Schmerz wird erlebt, Schmerz tut weh. Er läuft in der Zeit ab. Man empfindet ihn und man muss mit den Patienten reden. Man muss das in Erfahrung bringen, nachempfinden und dann kann man den Phänotyp des Schmerzes einsetzen in diese verschiedenen Setzkästen, in die Klassifikation und kann dann von dieser Erscheinungsweise des Schmerzes auf den Mechanismen schließen, die ihn auslösen, die ihn bedingen und unterhalten und kann erst dann die Therapie darauf aufbauen. Schmerztherapie ist also sehr komplex und es braucht hier Medizin, Neurologie, aber auch gerade die Psychologie und gerade natürlich auch das soziale Verhalten. Alles das muss hier integriert werden und deswegen muss man das Wissen aus all diesen Fächern zusammenfügen. Und das macht es für Schmerzpatienten so schwer, eine adäquate Therapie zu finden und hier muss dran gearbeitet werden.
Das heißt, es ist auch eine Frage, denke ich, die Angst vor dem nächsten Anfall, vor dem nächsten Schmerz. Ja. Zum einen und zum anderen auch die Hoffnungslosigkeit, weil man vielleicht schon das eine oder andere probiert hat.
Ja, dass man die Zuversicht verliert, dass man keine Hoffnung mehr hat, dass man resigniert. Ein ganz wesentlicher Aspekt der Schmerzsituation. Und die Angst vor dem nächsten Anfall. Wenn man sich überlegt, als Kind wird man bestraft immer wieder, obwohl man gar nichts angestellt hat, Hausarrest bekommt, obwohl man nichts getan hat. Und das Ganze eben mit dem Schmerz immer wieder neu jetzt kommt, ohne dass man weiß wann. Eine katastrophale Situation. Und die Angst ist mit dem Schmerz ganz eng verbunden. Ich habe Angst, nicht funktionieren zu können. Ich habe Angst, meine Arbeit nicht machen zu können. Ich habe Angst vor dem Spotten, vor dem Hohn, meinetwegen meiner Kollegen oder in der Partnerschaft. Immer kann ich nicht Termine einhalten. Ich muss immer absagen. Ich mache ja schon gar keine mehr, weil ich wieder Angst habe, es wird wieder etwas dazwischen kommen. Und ich lebe immer mehr isoliert und immer mehr zurückgezogen. Und das führt bei vielen Betroffenen zu ganz schwerwiegenden Veränderungen im Leben und zum sozialen Rückzug und zur Isolation.
Jetzt haben viele Menschen einen Hausarzt, einen Arzt, dem sie vertrauen. Sind die niedergelassenen Ärzte genügend ausgebildet, um diese doch schwierige und umfassende Problematik zu erfassen und auch richtig zu kanalisieren?
Ja. Ein ganz wesentlicher Punkt für die Zukunft ist, dass die Ausbildung, die Weiterbildung und die Unterrichtung gerade von Medizinstudenten unbedingt verbessert werden muss. Die Dinge, über die wir gerade sprechen, sind sehr neu. Die waren vor 20, 30 Jahren kaum auf dem Schirm. Im 6-jährigen Medizinstudium lernt man, wenn man Glück hat, 30 Minuten bis zu 2 Stunden etwas über Kopfschmerzen. Und mit diesem Wissen kann man sein Examen dann mit 1 machen, ohne dass man eigentlich die genaueren Hintergründe kennt. Es gibt viele ganz engagierte Hausärzte, Fachärzte, aber in der Breite müssen wir noch viel mehr tun, damit dieses moderne Wissen, das wir in der Wissenschaft haben, auch in der Versorgung ankommt. Dass es eben nicht 8 Jahre dauert, bis jemand mit Clusterkopfschmerz seine Diagnose bekommt und dass man möglichst die effektiven Therapieverfahren sehr schnell für die Betroffenen eröffnet.
Professor Göbel, jetzt Ihr nächster Wagner-Wunsch aus Tristan und Isolde, O Sinker nieder nach der Liebe, eine historische Aufnahme mit Kirsten Flagstad und Ludwig Sudhaus. O Sinker nieder nach der Liebe aus Tristan und Isolde von Richard Wagner mit Ludwig Sudhaus und Kirsten Flagstad sowie dem Philharmonie Orchestra unter Wilhelm Furtwängler. Ein Wunsch unseres Gastes, Professor Dr. Hartmut Göbel, ärztlicher Direktor der Schmerzklinik in Kiel. Sie haben sich diese Aufnahme gewünscht. Was ist der Grund dafür?
Es ist einmal diese undurchdringbare, tiefe Empfindung, die hier vermittelt wird. Dieses Miterleben dieser innigsten Beziehung, dieser tiefsten Zuneigung. Und genau das steht ja immer wieder im Mittelpunkt von Richard Wagners Werk. Er will vermitteln, er will Gefühle vermitteln. Die Aufgabe von Kunst, so schreibt Richard Wagner, ist, Erleben zu vermitteln, Empfindungen zu vermitteln.
Sind Sie ein erzogener Wagner-Fan oder haben Sie Wagner für sich entdeckt?
Eigentlich überhaupt nicht erzogen. Ich bin zu Richard Wagner eigentlich über meine Kinder gekommen, die ihn entdeckt hatten. Und natürlich durch diese wunderbaren Inszenierungen hier in Norddeutschland, in Lübeck, in Kiel, auch in Hamburg, zu dem Jubiläumsjahr von Richard Wagner. Und da ist man eingetaucht worden durch die Initiative meiner Kinder, all diese Inszenierungen zu sehen. Und da hat sich das für mich immer mehr erschlossen. Das ist überhaupt auch interessant. Bei Richard Wagner braucht man eine gewisse Zeit. Dann funktionieren ja auch erst diese ganzen Erinnerungsmotive, diese ganzen Leitmotive. Die müssen ja schon mitschwingen, wenn ich es wiederhöre. Wenn ich das zum ersten Mal höre, funktioniert das noch gar nicht. Und mit der Zeit kommt das immer mehr. Und deswegen kann man ja gar nicht genug davon kriegen.
Also Droge, sagen die Wagner-Fans. Eine Droge, die Droge,
ja.
Wagner.
Ja, ab einer gewissen Zeit braucht man noch mehr davon, tatsächlich. Man hat also Entzugserscheinungen und ja, die Dosissteigerung, wie bei einer Droge eben, ist auch ganz charakteristisch. Und so kann man nicht mehr loslassen. Also es ist wunderbar, wenn sich diese Welt einen nicht erschließt, ist fast traurig. Und deswegen kann man also nur motivieren, mehr hören, dann kommt man auch dazu.
Ein wunderbares Plädoyer. Und unser Thema sind Kopfschmerzen im weitesten Sinne, vor allem die Migräne. Was passiert im Gehirn, wenn eine Migräne kommt?
Migräne entsteht aufgrund einer sehr schnellen Reizverarbeitung im Nervensystem. Das Gehirn von Migränepatienten ist etwas anders gebaut als von Menschen, die eben nicht Migräne erleben. Bei Migräne hat man eine sehr schnelle Aktivierung. Man nimmt Reize besonders schnell wahr. Das Gehirn arbeitet sehr schnell, sehr flink. Und die Situation ist, dass wenn aber alles zu schnell, alles zu plötzlich kommt, alles auf einmal kommt, dann schafft es das Gehirn nicht mehr. Das Betriebssystem bei Migränepatienten im Nervensystem ist also anders getaktet als bei Nicht-Betroffenen. Ist jetzt Stress da, Wetterwechsel, die Veränderung von Hormonen im Körper, kommt es zu Stresssituationen, dann ist das eh schon sehr schnell arbeitende Gehirn überlastet. Und die Folge ist jetzt, dass die Nervenzellen zu viel Energie verbrauchen. Kommt jetzt nicht genügend Energie nach aus dem Blutkreislauf, dann kommt es zur Migräneattacke. Und dann spürt man das schon, Heißhunger nach Süßem, nach Hochkalorischen ist noch eine Schutzreaktion. Daher kommt dieses Märchen, muss man sagen, der Schokolade zum Beispiel Migräne auslöst. Migränepatienten suchen vor dem Anfall als Schutzreaktion nach noch etwas Hochkalorischen und da glimmt aber auch schon praktisch die Zündschnur und es kommt zum Anfall. Im Anfall selber kommt es dann zu einem Energiedefizit, die Nervenfunktion ist nicht mehr in Ordnung und es kommt zu neurologischen Ausfällen. Im typischen Fall Sehstörungen, die Sehrinde braucht am meisten Energie im Nervensystem. Es kommt zu Zickzacklinien im Nervensystem, die wir sehen plötzlich. Es kommt zu Flimmererscheinungen, es kommt zu Sehveränderungen, die können auch immer meistens in der Regel sind die positiv, also man sieht Lichter, man sieht Farben, flimmern, flackern und das Nervensystem kann also das Bild nicht aufbauen und es kommt zu diesen Ausfällen. Es gibt aber auch andere neurologische Ausfälle, Wortfindungsstörungen, zum Beispiel Krippelmissempfindungen, Halbseitenlähmungen bis hin zu Bewusstseinsstörungen. Also
könnte man in dieser Phase jetzt, sagen wir mal, mit dem Verspeisen von 3 Schokoriegeln noch irgendwas beeinflussen?
Kaum, weil Schokoriegel fast nur aus Fett bestehen, 60-80% Fett. Und das kann das Nervensystem akut nicht verbrennen. Man braucht also Kohlenhydrate. Und deswegen kennen wir ja auch immer noch den alten Ratschlag aus der Hausmedizin, einen Kaffee mit Zucker zu trinken. Zucker, Wasser und vor allem auch das Koffein führt noch zu einem kurzzeitigen akuten Energiezufuhr und kann damit die Migränewahrscheinlichkeit reduzieren, dass das also so weiterläuft.
Ja, meine Frau, die leidet unter Migräne und manchmal ist es so, dass sie sagt, ich fürchte, ich habe so das Gefühl und ist alles so hell, ich muss mich zurückziehen. Ja. Und dann manchmal entwickelt die sich aber dann nicht. Ist ja natürlich dann immer ein sehr erfreuliches Ereignis. Ja. Gibt es Tricks, wie man, wenn man die Anlage hat, wenn man sozusagen in diese Phase hineinkommt, das ist ja wie ein Programm, das abläuft, dass man dieses Programm noch unterbrechen kann.
Ja. Ganz schnell vom Gaspedal runtergehen im täglichen Leben, Ruhe und Entspannung und Reizabschirmung einleiten, weil alles das fordert ja mehr Energie ab. Wenn ich dann weiter funktionieren möchte, weiter durchhalten möchte, dann wird die Energiesituation im Nervensystem weiter reduziert und es kommt dann zum Anfall. Ziehe ich mich zurück, tue ich mich von Lärm zurückziehen, von Reizen anderer Art, Licht und Geräuschen, emotionalen Situationen zurückziehen, dann kann ich die Migräneattacke noch möglicherweise vermeiden und ohne den Anfall dann durchs Leben gehen.
Es gibt seit einigen Jahren ein Medikament, das ist frei verkäuflich, nennt sich Formigran. Ich weiß nicht, ob ich jetzt Ärger bekomme, wenn ich das nenne. Ich weiß nur, dass es vielen Leuten sehr hilft.
Ja, es ist ein Medikament aus der Gruppe der Triptane. Es gibt mittlerweile 7 verschiedene Triptan-Wirkstoffe und die wurden 1992 erstmalig der Menschheit praktisch eröffnet. Vorher muss man sich vorstellen, gab es solche Medikamente kaum. Es war überhaupt das erste Mal möglich, spezifisch in diese Mechanismen einzugreifen. Diese Triptane stoppen Entzündungsmechanismen, die an den Blutgefäßen im Nervensystem ablaufen. Und man muss sich das so vorstellen, wie eben eine Entzündung geht ja mit Schmerz einher, Sonnenbrand ist das Beispiel, jede Berührung, jede Erschütterung tut weh und die stoppen nun die Freisetzung von bestimmten Entzündungsstoffen, die diese Entzündung immer auslösen. Heute kann man auch mit anderen Möglichkeiten hier eingreifen. Wir arbeiten momentan an neuen Möglichkeiten, durch Antikörper diese Stoffe zu stoppen. Dann muss man nicht mehr akut diese hindern, sondern man kann sie vorbeugend stoppen. Ähnlich wie bei einer Impfung kann man also verhindern, dass diese Entzündung immer wieder ausgelöst wird. Und so wie vor 30 Jahren das eine völlig neue Generation war, diese Triptane für die Behandlung, werden wir vielleicht für die nächste Generation solche Möglichkeiten haben, um noch weniger Schmerzen zu erleiden.
Ist dann die Anfälligkeit auf Migräne, ist die heilbar? Gibt es irgendwann einen Punkt, wo man sagt, habe ich nicht mehr?
Ja, das ist auch eine ganz große Frage. Viele Menschen wünschen sich ja irgendeine Behandlung, mit der man dann so leben kann, wie man möchte. Alles ganz schnell, alles ganz plötzlich, alles auf einmal machen, das wird nicht funktionieren. Das Nervensystem arbeitet schnell, braucht ganz viel Energie, mit der Folge, dass wenn man zu viel Energie verbraucht, immer wieder diese Anfälle auftreten. Man muss also sein Leben anpassen, adaptieren. Man muss schauen, dass man im Gleichtakt lebt, eines nach dem anderen macht, gleichmäßig Nahrungsmittel aufnimmt, damit man die Energievorräte optimiert, im Alltag nicht zu viel Energie verbraucht durch Stress, durch Überaktivität. Ich muss also danach leben. Ich habe dieses schnelle Nervensystem, ich habe mein Betriebssystem, das so funktioniert. Ich muss aber auch entsprechend mich darauf einstellen, dass wenn ich zu viel mache, alles auf einmal mache, alles zu plötzlich mache, dass es wieder zu Anfällen kommt. Und das führt dazu, dass man Migräne nicht abschütteln kann und sein Leben daran eben anpassen muss.
Wächst sich das aus, wenn man älter wird? Man, da sind ja die Sinneseindrücke vielleicht nicht mehr ganz so schnell.
Ja, das ist die gute Nachricht und vielleicht auch die nicht so gute Nachricht, je nachdem, wie man es auffassen will. Migräne ist keine Alterserkrankung. Wenn das Nervensystem ruhiger wird, wenn es weniger stark belastet wird, wenn es nicht mehr so schnell arbeitet, dann wird auch die Migräne sich in Wohlgefallen auflösen. Meistens heute ist das mit etwa 70, 75 der Fall. Früher war man ja mit 50 schon alt. Früher glaubte man, dass mit den Wechseljahren die Migräne sich ins Wohlgefallen verändern wird. Das ist heute nicht mehr so. Heute sind wir mit 50, mit 60 noch voll aktiv im Leben. Wir ernähren uns besser, wir haben nicht so eine körperliche Belastung, wir sind gesundheitlich deutlich in einer besseren Situation. Unser Körper, unser Nervensystem altert erst mit 70, 75 und erst in dieser Zeit heute wird die Migräne weniger.
Wachet auf, ruft uns die Stimme von Johann Sebastian Bach. Ein Wunsch unseres Gastes, Professor Dr. Hartmut Göbel, ärztlicher Direktor der Schmerzklinik in Kiel und ja, Hobby-Organist, früher engagierter Organist.
Ja, ich habe sehr gerne Orgel gespielt und spiele das immer noch sehr gerne. Habe unsere Kirchengemeinde begleitet und das ist ein unglaublich vertrautes Gefühl, in einer Kirche zu sitzen, die Gemeinde zu begleiten, aber auch ganz alleine in der Nacht in der dunklen Kirche zu üben und dieses wunderschöne Instrument, die Orgel, für sich alleine zu haben und zu spüren, wie man zusammen harmoniert im wahrsten Sinne des Wortes und ein beglückendes Erlebnis.
Hilft Musik vielleicht auch, die Nerven zu beruhigen, eine Ruhe zu finden, Konzentration zu finden, als Gegenbewegung eben zu der Überreizung, von der wir gesprochen haben?
Ja, definitiv. Musik kann uns in den Takt wieder zurückbringen, Gleichtakt. Da kommt das ja, Harmonie, Ausgleich, Entspannungsmusik, ganz wesentliche Punkte, Musiktherapie, wir brauchen das direkt in der Behandlung. Gerade auch bei der Behandlung von Kopfschmerzen haben wir bestimmte Möglichkeiten, auch das Nervensystem wieder in einen normalen Rhythmus zu bringen. Und deswegen ist Musik auch eine ganz wunderbare Möglichkeit, uns zur Ruhe zu bringen, zum Ausgleich zu bringen und etwas von dieser sehr hektischen Welt uns herauszutragen. Und deswegen ist das sehr, sehr, sehr hilfreich.
Zu Ihnen kommen nach Kiel in diese Schmerzklinik Menschen, die ja vermutlich schon vorher bei anderen Ärzten gewesen sind und nicht mehr weiter wissen. Was können Sie an Mehrwert bieten?
In der Regel ist es so, dass man in der Medizin im Einfachbereich behandelt. Man bringt das Wissen aus einem Themengebiet an und setzt das dann direkt in der Behandlung um, in der Diagnostik, aber auch in der Behandlung. Die spezielle Schmerztherapie, die multimodale Schmerztherapie, wie wir das heute bezeichnen, ist anders organisiert. Hier wird miteinander aus den verschiedensten Fachbereichen alles zusammengefügt, was der Patient benötigt. Da geht es dann eben nicht nur um neurologische Vorgänge, es geht auch um psychologische Mechanismen, die den Schmerz unterhalten, um körperliche Symptome, die man behandeln und erkennen muss. Es geht aber auch um die Aktivierung, um Ablenkung. Es geht um alles das, was also im Körper zusammenfassend gesamtheitlich notwendig ist, um das Schmerzgeschehen in den Griff zu bekommen. Schmerz ist eben nicht ein elektrischer Strom, den man einfach modulieren kann durch einen Drehknopf oder abschalten kann, wie uns da die Werbung auch manchmal glauben machen möchte. Schmerz ist ein ganz komplexes Phänomen und all das, was hier notwendig ist, um den Schmerz in den Griff zu bekommen, wird gemeinsam angeboten und die verschiedensten Fächer arbeiten zusammen und können so Mechanismen verändern, die man durch eine einzelne Therapie eben nicht in den Griff bekommen kann.
Übernehmen denn die gesetzlichen Kassen Ihre Leistungen?
Das war auch ein langer, langer Weg. Man muss sich vorstellen, die Dinge sind ja neu. Vor 20, 30 Jahren hatte man das alles noch nicht verstanden. Es gab noch keine spezielle Schmerztherapie, es gab keine Ausbildung, es gab ja noch nicht mal eine Klassifikation, es gab ja noch nicht mal Bezeichnungen. Und das Gesundheitssystem ist sehr, sehr, sehr träge. Das ist praktisch immer 1, 2, 3 Generationen zurück. Was die Wissenschaft eigentlich heute entwickelt, kommt erst sehr, sehr spät in der Versorgung an. Und genau das war die Hürde. Ich musste mit den Krankenkassen sprechen, ich musste mit Gesundheitspolitikern sprechen, ich musste das denen vermitteln, dass es diese Not gibt, dass es dieses Leiden gibt, dass das Volkskrankheiten sind, die extrem weit verbreitet sind, die auch natürlich auch gesundheitswirtschaftlich sehr belastend sind für die Versichertengemeinschaft, aber auch für die Bevölkerung durch direkte und indirekte Kosten, durch Arbeitsausfälle, durch frühzeitige Berentung. Alles das musste vermittelt werden und dass es ja Möglichkeiten gibt, dass besser zu behandeln, als wenn man eben so weitermacht wie bisher. Und man gab mir dann die Möglichkeit, in ein Modellprojekt das zu analysieren, zu evaluieren. Das wurde dann extern sehr streng durch Krankenkassen geprüft. Und es zeigte sich nach 10 Jahren, das wirkt nachhaltig. Schmerzen können gelindert werden und gleichzeitig können Kosten gespart werden. Und das führte dann dazu, dass die gesetzlichen Krankenkassen als solche gesagt haben, dann wollen wir das auch bundesweit für alle Versicherten haben. Und Gott sei Dank hatten wir in Kiel, Schleswig-Holstein, Gesundheitspolitiker und auch die Landesregierung hat ja wunderbar mitgeholfen, dass wir das dann dort etabliert haben. Klinik ist mittlerweile im Krankenhausbedarfsplan. Es gibt bundesweite Versorgungsverträge, sodass jedem gesetzlich Versicherten der Zugang jetzt möglich ist und eben zeitgemäßes Wissen, zeitgemäße Therapie jetzt verfügbar wird.
Wie lange muss ich warten, um einen Termin zu bekommen?
Das ist ein bisschen die Schattenseite. Da es solche Einrichtungen ganz wenige gibt, muss man leider lange warten. Es kann viele Monate dauern, bis man einen entsprechenden Platz bekommt. Wir bemühen uns, und so effektiv und so schnell aufzunehmen, in Notfällen auch ganz flink. Aber in der Regel muss man leider etwas warten, bis man dann einen Behandlungsplatz bekommt.
Sie haben mit anderen Wissenschaftlern eine Methode entwickelt, das ist ein kleines Implantat, das in ganz, ganz schwerwiegenden Fällen helfen kann. Das ist ein kleines Kästchen, das in der Hüfte irgendwie einimplantiert wird und dann werden am Nacken kleine Sensoren eingesetzt.
Ja, wir betreuen ja unter anderem auch die Schwerstbetroffenen, die auf überhaupt keine andere Therapie ansprechen, denen man gar nicht weiterhelfen kann, wo alles aus den Fugen im Leben gerät. Und da müssen wir auch natürlich neue Methoden entwickeln und auch evaluieren. Die Neuromodulation gehört dazu. Das ist also kleine Schrittmacher, ähnlich wie beim Herzschrittmacher es möglich ist, das Herz wieder in Takt zu bringen. So kann man auch mit Neuromodulation im Nervensystem eingreifen und die Nervenvorgänge stabilisieren. Das funktioniert beim Clusterkopfschmerz mittlerweile, dass man einen kleinen Generator implantiert, der jetzt Nervenknoten dann wieder stabilisiert, oder aber auch im Nackenbereich eine Elektrode implantiert, die dann dazu führt, dass die Mechanismen im Hirnstamm, die den Schmerz regulieren, die sogenannten Schmerzfilter, wieder stabilisiert werden. Und das wird in Einzelfällen möglich sein, damit auch schwerste Verläufe zu stabilisieren. Und wir evaluieren diese Therapiemethoden weiter, entwickeln die auch weiter, damit man auch Menschen helfen kann, die auf sonst gar nichts anderes ansprechen. Das ist also, wenn man so will, die letzte Wiese in den Behandlungsmöglichkeiten, aber für Einzelfälle oft eine große, gute Möglichkeit.
Gibt es sonst Therapieansätze, von denen Sie sagen, die könnten das Problem Kopfschmerz, Migräne in den nächsten Jahrzehnten endgültig der Vergangenheit angehören lassen?
Schmerz wird immer zu unserem Leben gehören müssen. Überhaupt muss man sich einmal bewusst machen, wie der Schmerz unseren Alltag reguliert. Wir gehen ins Bett auf eine Matratze, decken uns zu, damit wir keine Rückenschmerzen bekommen. Wir ziehen uns morgens die Schuhe an, damit unsere Füße nicht wehtun. Wir trinken den Kaffee nicht zu heiß, damit wir keine Magenschmerzen kriegen. Der Schmerz hat uns von Anfang an sozialisiert. Er zeigt uns jede Minute eigentlich, wie wir uns verhalten sollen, damit wir uns nicht schädigen. Deswegen brauchen wir den Schmerz, damit er uns durchs Leben führt. Natürlich ist dieser unnötige Schmerz, dieser sogenannte pathologische Schmerz, unbedingt anders zu behandeln, der immer wieder kommt, ohne dass wir ihn brauchen. Bei Tumorschmerz, bei Kopfschmerzen, bei Rückenschmerzen, der sinnlos uns immer belastet, ohne dass er uns vor etwas Vernünftigem warnt. Und da wird es sicherlich auch in der Zukunft viele, viele neue Methoden geben. Allein in den letzten 20 Jahren haben wir so viele Möglichkeiten dazu bekommen, die vorher undenkbar waren. Die Veränderung von Botenstoffen, die den Schmerz vermitteln, ist ein Beispiel. Die Schmerzen zu erkennen, die Grundlagen zu beseitigen, auch ursächlich, sind weitere Beispiele. Also da ist viel Hoffnung, viel Zuversicht für die zukünftigen Generationen gut begründet.
Professor Göhl. Vielen herzlichen Dank fürs Kommen. Alles Gute. Das war Klassik à la carte mit dem ärztlichen Direktor der Schmerzklinik Kiel, die sich auf Migräne und weitere Formen von Kopfschmerzen spezialisiert hat. Sein Buch, das in der 8. Auflage vorliegt, heißt Erfolgreich gegen Kopfschmerzen und Migräne und ist im Springer Verlag erschienen. Danke fürs Zuhören, sagt Hans-Jürgen Mende.
Vielen Dank.
NDR Kultur. Hören und genießen.
Aus rechtlichen Gründen konnten wir Ihnen nur das Gespräch von Klassik à la carte zur Verfügung stellen, nicht die Musik.